Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend.
In welcher Situation erwischen wir dich denn da gerade? Denn wir sind ja leider nicht hier vis-à-vis im Studio.
Ich sitze an meinem Schreibtisch und mache gerade das Plakat für ein Theaterstück, was ich inszeniert hatte, weil wir haben eine Umbesetzung.
Oh, sprechen wir gleich drüber. Kurzer Blick erstmal zurück auf das Corona-Jahr 2020. Woran hast du denn da gerade gearbeitet, als die Pandemie über uns kam und der erste Lockdown?
An diesem Stück, was wir jetzt am Dienstag, am 14. wieder aufnehmen im Renaissance-Theater, da saß ich auf einer Insel im Atlantik mit meinem Schiffchen und übte Text. Und dann wurde so langsam klar, es ist Zeit, nach Hause zu fahren.
Du bist ja so ein Segler aus Passion, ne? Ich erinnere mich.
Ja, ja, ich habe so ein kleines Schiffchen, so ein Segelschiff. Man sagt, das ist so ein VW-Käfer für die Weltmeere. Damit bin ich schon viel rumgefahren auf dem Atlantik und so. Und ja, das macht mir sehr, sehr viel Freude. Das ist toll, zu fremden Orten aufzubrechen und da als Reisender hinzukommen und nicht einfach so hinzufliegen. Das öffnet da auch oft andere Türen. Ganz tolle Reisen gemacht nach Island und sowas. Und das macht mir halt großen Spaß und die Seemannschaft macht mir große Freude. Ja, das war sehr wenig. Also in dem Corona-Jahr haben wir es geschafft, das Schiff wieder nach Deutschland zu holen. Und jetzt ist es ein bisschen krank und muss repariert werden.
Jetzt stehst du, Gott sei Dank, wieder auf der Bühne im Renaissance-Theater. Es ist eine Wiederaufnahme, Amazing Family. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Reise der Familie Mann. Und da geht es ja tatsächlich um eine der bekanntesten Familien des 20. Jahrhunderts. Erstmal, welchen Bezug hattest du vorher selbst zu Thomas Mann und seiner Literatur?
Ich habe irgendwann mal ein Hörbuch machen dürfen, Felix Krull, in der Arbeit mit dem Thomas Mann-Text. Das war schon ein richtiges Abenteuer, weil ich fand den immer anstrengend zu lesen. Mhm. Diese endlosen Sätze, diese wahnsinnigen Beschreibungen. Manches weiß ich noch, dass ich gelesen habe, was mich inspiriert hat. Das kam in der Schule dran und ich war dann ein bisschen enttäuscht. Also sowas wie Emilia Galotti in der Schule lesen, das war fürchterlich. Ja. Weil das halt so eine Schulsituation war und die Lehrerin jetzt sagt, das müsst ihr jetzt nach Freud analysieren. Und ich denke so, was? So ein Quatsch. Aber da merke ich die Reibepunkte. Aber ich meine mich nicht zu erinnern, Thomas Mann in der Schule gehabt zu haben. Das kam dann später, viel später mit so einem Hörbuch. Und dann war es tatsächlich so, dass mich das ganz lange nicht losließ, was er geschrieben hat. Und dann hatte ich dafür so eine gewisse Grundlage in der Arbeit, eine Faszination für diese Genauigkeit und habe das dann auch versucht, so zu Hause in den Spielereien zu kopieren. Wie baut man solche Sätze, in denen man so genau Auskunft gibt? Und auch die Art und Weise, wie das zu lesen ist, ist der Thomas Mann, wenn man das so hört, im Original liest, so wie so eine Fuge in der Musik. Also es gibt kein Crescendo, es gibt immer den Absatz. Und dann wird weiter geredet und dann wird noch ein Halbsatz gesagt und dann wird noch ein Schwenkerlein gemacht. Und ich merkte so bei Felix Krull, aber wenn du das auf einen Bogen liest, und dann las ich das in der Kneipe vor, wo wir sowieso gelegentlich Lesungen vom Theater ausmachten, weil wir da öfter saßen, und versuchte das mal auf einen Bogen und auf Crescendo zu lesen. Und da lacht, das war so amüsant, weil das so anmaßend war. Und plötzlich war Thomas Mann weg und Felix Krull da. Mhm. Da habe ich so einige Abenteuer gehabt. Und jetzt kam halt ein Text von Herbert Schäfer und Thorsten Fischer, der dann auch die Regie macht, in denen sie diese ganzen Texte dieser Familienmitglieder, die da nun nicht alle, aber die Ausgesuchten da auf der Bühne sind, aus ihren literarischen Schaffen, aus ihren Tagebüchern, halt eben eine Art Dialog führen. Nur sind das ja alles keine Dialogsätze aus dem Alltag, sondern das ist alles, sind diese gestalteten Sätze, das ist deshalb interessant, weil die natürlich so ganz präzise Auskunft geben können über sich und über anderes und über die Welt, woran man sich freuen kann. Und dann hatten wir eine lange, lange, schwere Arbeit, das so zu sprechen oder so Situationen zu erfühlen, in denen die Sätze keine Lesung sind und in denen der Abend keine Deutschstunde ist.
Ja, eben, genau.
wo man sagt, ja, eine kluge Zusammenstellung für eine Lesung, aber es spielt ja sozusagen, wie reagieren die denn wirklich jetzt aufeinander? wie ist denn dann so ein Heinrich Mann, wenn er mal mit der Faust auf den Tisch haut und lacht, weil er lebenslustig ist? Oder der Bediensteten mal in den Hintern fest, was Thomas Mann überhaupt als körperliche Annäherung widerlich findet, aber mit großer Lust dann auch seinen Bruder beschimpft. Und diese Lust an der Kommunikation von diesen Gestalten, das war sozusagen das, was wir finden, suchten und ich denke, ganz gut fanden.
Hm. Wie ist das bei so einer Wiederaufnahme? Hast du den Text dann noch 1:1 drauf oder musst du dich dann wieder so reinfühlen und tatsächlich auch noch ein paar Texte wieder lernen? Wie ist das?
Also bei dem Stück kann ich das nicht einfach weglegen und sagen, ah, das funktioniert, weil die Situation auf der Bühne ist ganz einfach. Da kommt jemand und fragt dich was oder behauptet was und du sagst ja oder nein oder sein oder nicht sein als Antwort darauf. Dadurch, dass das ja so künstlich ist, muss man am Text, jetzt sitze ich da und hab den, lese den wieder und lese den laut in der Küche. Die Nachbarn mögen es mir verzeihen.
Du spielst die Rolle des Klaus Mann, hast du eben schon gesagt. Was ist das für ein Charakter?
Ah, das ist zunächst einmal ein sehr aufbrausender junger Mann, sehr stolz in seiner Homosexualität, sehr arrogant, überheblich, aber lebensfroh, lebenshungrig, reist mit seiner Schwester um die Welt, entdeckt die Welt und wird sozusagen in seinem überbordenden, alles mit Worten stilisierend und aber schön findend, also fast so ein, wie so ein Oscar Wilde, aber nicht so vornehmen, sondern auch mit Rauheit und Lust an Rauheit ausgestattet. Und dann wird das merken, gerade diese Jüngeren, zwar wo sie politisch stehen, werden aber überrollt von den Ereignissen der Machtübernahme und versuchen, Positionen zu beziehen. Der schon immer früh spielt, der mit suizidalen, dunklen Gedanken, findet das auch schick. Und das wird aber immer härter für ihn, dort eine Position zu finden. Und er ist tatsächlich sehr vehement im Exil, wird dann ja Amerikaner, möchte dann tatsächlich auch im Krieg mitkämpfen, geht in das amerikanische Militär. Dort ist er dann Offizier für, schreibt Flugblätter, die abgeworfen werden über den deutschen Linien, ist da eher so damit beschäftigt, kommt verwundert nach München, wo er sich nicht mehr zu Hause fühlt und es ist dann irgendwann mal, sind ein paar Schlaftabletten zu viel. Und das ist ist kein leichtes Leben. Das ist schon beeindruckend, sich damit zu beschäftigen. Also es fässt einen auch irgendwie an und es kommt dazu, dass diese komische Zeit, in der wir sind, mit dieser Grundangst dann plötzlich, wenn man den ganzen Tag mit diesem Menschen beschäftigt ist, den man bewundert und den man auf der Spur ist, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man sich diese Ängste nicht zu doll anzieht. Mm,
das wollte ich nämlich gerade fragen,
weil
genau.
Ja. Weil sagst du, ja, also einerseits möchte man jetzt auf die Bühne springen und wieder richtig das Leben intensiv spüren in einer Gruppe von Menschen mit Publikum und das Feiern. Und dann sitzt man zu Hause und ist so wie in so einem kleinen Exil und lernt so diese Klaus Mann-Texte, kommt auf dessen Ende zu, sieht so seine Hoffnungsbotschaften, die er so wahnsinnig berührend schreibt, wie er sagt, dass er ja nicht weiß, was er dazu sagen soll. Er sieht nur, wie diese Abenteuer gehen, wie die Zusammenbrüche gehen, wie Zuversichten kommen, zerstört werden, wie sich Menschen wieder aufraffen und im Leben zu stehen versuchen. Und er eigentlich sich nur sieht als Chronist dieser Abenteurer, Irrungen und nicht weiß, ob das je gehört wird, was geschrieben und gesagt wird und hofft, dass es für die Nachkommenden einen Sinn macht, dass man es geschrieben hat, so ordentlich wie möglich. Und das ist schon wahnsinnig berührend. Mhm. Und es verstärkt sich natürlich. Ich glaube, die Produktion wäre weil wir haben ja aufgehört, eigentlich am ersten Tag des Lockdowns war die erste Probe. Und es wäre eine andere Produktion gewesen, mit Sicherheit, wenn das nicht passiert wäre. Also wenn das alles nicht passiert wäre. Ich glaube, es wäre eine sehr andere, nicht viel, aber in vielen Dingen andere Produktion geworden. Weil man reagiert natürlich drauf. Ja. Also man nimmt die Zeit ja mit rein und man hat ein anderes, stärkeres Gefühl für, was passiert politisch in der Welt, was passiert mit Menschen, die sich da plötzlich in Gruppen tun und die Realität leugnen wollen und sich das auf die Fahne schreiben. Und man redet gerade darüber, wie Sprache missbraucht wird und plötzlich findet sich das alles in den Texten wieder und man kriegt halt einen riesen Schreck, wie das auf einen wirkt.
Und wie aktuell es auf einmal wieder ist. Ne?
Ja, wie man sagt so, okay, das ist jetzt so eine Sprachleugnung, Realitätsleugnung, Sprachverzerrungen. Plötzlich merkt man da Parallelen und die sind im Moment, wo man so intensiv damit sich auseinandersetzt, ja, das ist anfassend. Also es gab Proben, wenn dann Thomas Mann, der eine wunderbare Rede über Radio an die Deutschen hält, ja, da stand man daneben und da war erstmal Schluss, da konnten wir erstmal nicht mehr weiterproben, so einfach. Das hat einen dann berührt, aber natürlich kann man ja nicht bei der Berührung stehen bleiben, weil das ist ja nicht, um unsere persönliche Berührung geht es ja, das ist ja nur ein Arbeitsschritt, um es zu veröffentlichen, aber es prägt immer wieder dann neu den Charakter dessen, was man, wie man versucht, diese abstrakte Textform lebendig zu machen.